Vielleicht zum Einstieg, was hat es denn eigentlich alles gebraucht, um diesen Untersuchungsausschuss, der jetzt tagt, seit einem halben Jahr auf die Beine zu stellen? Und vielleicht auch, wie gestaltete sich denn im Vorhinein die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen dazu im Landtag?
Ja, was hat es dazu gebraucht? Ich will mal sagen, was es dazu auf jeden Fall gegeben hat, nämlich wirklich die vehemente, beharrlichen Bemühungen der Familien. Ich muss sagen, die haben im Vorfeld wirklich schon fast ermittlerische Arbeit geleistet. Und aufgrund dessen, was die so quasi alles aufgedeckt haben, haben sich dann eben auch diese ganzen Fragen ergeben, von denen sie jetzt eben auch gesprochen haben. Und so wurde dann ein Untersuchungsausschuss unumgänglich. Und letztendlich wurde er dann auch eingesetzt. Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien? Also bei uns, bei der SPD, war es eigentlich schon ziemlich klar, dass wir den Untersuchungsausschuss einsetzen möchten. Die CDU, also die Regierungskoalition, die wollte das so ein bisschen klein halten eigentlich und das jetzt eher eben abtun, sage ich jetzt mal, als eine wahnhafte Handlung von einem psychisch kranken Menschen. Aber letztendlich haben wir es dann doch geschafft, eben das hier im Parlament einzubringen und haben es auch geschafft, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt auch dann eingesetzt wurde. Ja, bezüglich der Zusammenarbeit, wir hatten 4 Sitzungen, wo es hauptsächlich darum ging, also nicht öffentliche Sitzungen, wo es hauptsächlich darum ging, welche Zeugen zuerst vernommen werden sollen. Die CDU und die Grünen hatten da eher die Vorstellung, dass man eben ja erstmal Sachverständige einlädt, die uns erstmal erklären sollen, wie das alles abzulaufen hat, so zum Beispiel der Polizeieinsatz und bezüglich dem Notruf, der nicht funktioniert hat und so weiter. Die wollten da zuerst Sachverständige und dann eben gegebenenfalls die Angehörigen als Zeugen dann einladen. Unser Interesse und auch das Interesse der Initiative und der Angehörigen war natürlich, dass sie eben als Erste zu Wort kommen. Das ist einmal für den Untersuchungsausschuss vielleicht gut, vielleicht ist das auch nicht so eine gängige Herangehensweise bei Untersuchungsausschüssen, aber da war es unserer Meinung nach halt eben zum einen sinnvoll, damit man sich dann quasi an den Aussagen, die wir von den Angehörigen auch nochmal geschildert bekommen, sich dran zu hangeln quasi und dementsprechend dann eben die folgenden Zeugen und Sachverständigen zu befragen. Was aber auch noch ein sehr wichtiger Punkt war, dass eben die Familienangehörigen, die Opferfamilien zu Wort kommen, als Erstes zu Wort kommen und da alles nochmal schildern können, wie sie es erlebt haben. Das war A, ihr Anliegen, dass sie zum einen das nochmal erzählen können, aber zum anderen auch nochmal ihre politische Forderung zur Sprache bringen können, was sie fordern, wo es noch Aufklärungsbedarf gibt. Und deshalb haben wir das natürlich unterstützt und haben das letztendlich auch geschafft, dass die Angehörigen als Erste, als Zeugen geladen wurden oder werden.
Frau Senmes, Sie haben es gerade schon gesagt, dass die Angehörigen wichtige Ermittlungs- oder Recherchearbeit im Vorfeld geleistet haben. Und wie hat sich das nun auf den konkreten Untersuchungsauftrag dieses Ausschusses ausgewirkt? In welchem Verhältnis steht da die Arbeit der Familien, der Angehörigen?
Also man muss schon sagen, wie gesagt, durch die Vorarbeit, die Angehörigen geleistet haben, haben sich natürlich nochmal diese Fragen, die wie uns natürlich teilweise auch ja seltsam vorkamen, sage ich mal, Sachen, die uns fragwürdig vorkamen, haben sich dann nochmal erhärtet dadurch, dass die nochmal wirklich Fakten vorlegen konnten, wie zum Beispiel, dass Willi Viorel Paun nicht zum Notruf durchgedrungen ist. Das hat letztendlich sein Vater entdeckt, nachdem er sein Handy ausgehändigt bekommen hatte, hat er das entdeckt, dass sein Sohn mehrmals eben versucht hat, den Notruf anzurufen und er scheinbar nicht durchgekommen ist. Und so kamen dann so einige Sachen ans Tageslicht, wo wir dann eben die Notwendigkeit des Untersuchungsausschusses nochmal quasi gesehen haben und wo sich das nochmal erhärtet hat. Wir waren natürlich auch in relativ engem Kontakt mit den Angehörigen und auch mit der Initiative 19. Februar und waren immer wieder in Gesprächen, auch wegen Opferfonds, also ne, so Entschädigungen und wie kann man helfen, was kann man tun und dann eben auch so politische Konsequenzen. Da war man natürlich viel im Gespräch, auch bei Gedenkveranstaltungen und so. Und ja, da wurde das halt immer wieder zur Sprache gebracht, dass da einiges seltsam ist und einiges eben lückenhaft ist, was so das Innenministerium uns hier auch erzählt hat in einem Innenausschuss. Und Genau, und dann wurde es quasi immer deutlicher, dass man eben da mehr noch nachforschen muss. Ich meine, die Generalbundesstaatsanwaltschaft hat ja jetzt die Ermittlung eingestellt und es kam nicht wirklich was bei raus. Also das war auch nochmal mit einem Punkt für die Angehörigen, die dann eben gesagt haben, so können wir das nicht stehen lassen.
Ja, die Aufklärung ist noch sehr lückenhaft. Da muss natürlich auch die Frage geklärt werden, ob die Tat hätte verhindert werden können. Was sind da noch aktuell bestehende Aufklärungslücken und welche Fragen bewegen dazu auch die Angehörigen?
Naja, also eine ganz große Frage ist natürlich, wie konnte ein Mensch, der offensichtlich auch psychisch krank ist, im Besitz von Waffen sein? Und also da sind so Lücken, wie zum Beispiel, dass er in München bei einem Schießverein Mitglied war, aber auch hier in Hessen und dort auch mit der Waffenbehörde zu tun hatte und auch hier in Hessen mit der Waffenbehörde zu tun hatte. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie wurde der überprüft? Wurde der überhaupt überprüft? Also so im Nachhinein sieht man ja, dass das auf gar keinen Fall ein Mensch war, der im Besitz von Waffen hätte sein sollen. Wobei ich da jetzt parallel dazu sagen muss, meiner Meinung nach braucht keiner irgendwie Waffen und niemand muss im Besitz von Waffen sein. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Das muss so ein bisschen nochmal durchleuchtet werden, welche behördlichen Fehler wurden da gemacht, haben da eben die zuständigen Behörden wirklich vernünftig miteinander kommuniziert, wurde an die Waffenbehörde von der Staatsanwaltschaft in Hanau zum Beispiel berichtet, dass er ja mehrmals total abstruse, verwirrte Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gestartet hat und dass er sich immer wieder schriftlich an die Staatsanwaltschaft gewandt hat, wie bedroht jetzt hier wir alle sind eben von den Migranten und so weiter. Und da hätten die Behörden mal zumindest gucken müssen, was ist das eigentlich für einer? Wie muss man da jetzt vorgehen? Klar kann man jetzt vielleicht nicht bei jedem psychisch Kranken erstmal sagen, der wird jetzt erstmal weggesperrt, aber genauer drauf zu schauen und mal zu gucken, hat der Waffen zum Beispiel, ja, oder hat der eine vernünftige Versorgung? Da hätten die Behörden schon gemeinsam arbeiten müssen. Und somit hätte die Tat vielleicht auch verhindert werden können. Dann hat er ja auch im Internet, hat er das ja eigentlich auch schon mehr oder weniger angekündigt, ja, die große Säuberung, die er durchführen will und eben das Vaterland retten will. Also da hat er ja auch seine Mitteilung übers Internet gemacht, was auch irgendwie nicht beachtet wurde. Da hätte man vielleicht dadurch, hätte man da bei Zeit reagiert und hätte man da eingeschritten, hätte man diese Tat unter Umständen auch verhindern können. Den Tod von Willi Viorel hätte man verhindern können, wenn der Notruf funktioniert hätte. Hätte man den definitiv verhindern können, weil jeder vernünftige Polizist hätte ihm wahrscheinlich gesagt, auf gar keinen Fall jetzt irgendwie den verfolgen, abbrechen und sagen, wo der ist, wir kommen. Und dann wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen. So. Also, und das nochmal, um zurückzukommen auf den Waffenbesitz vom Täter. Ich meine, hätte man da innerhalb der Behörden einen vernünftigen, gut funktionierenden Austausch gehabt, hätte man den zumindest mal entwaffnen können. Das wäre so das eine. Und das andere ist natürlich, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Welche Richtlinien und welche Regeln, welches Regelwerk braucht es, um solche Sachen eben zu verhindern, dass eben Menschen dieser Art, sage ich mal jetzt, nicht an Waffen kommen, nicht im Waffenbesitz sind. Da sind auch im innerhalb der Behörden schon Lücken, die gefüllt werden müssen, wo man eben das nochmal bezüglich der Ausstellung, der Genehmigung eben vom Waffenbesitz, ich denke, da müssen zumindest viel, viel enger gefasste Regelungen sein. Wobei ich sagen würde, wenn es schon so Schützenvereine geben muss, wenn es schon Menschen gibt, die jetzt irgendwie Schießen als Sport bezeichnen, kann ich auch nicht nachvollziehen, dann würde ich dafür plädieren, dass diese Schützen dass diese Waffen, die diese Menschen haben und eben zur Ausübung dieses Hobbys nur haben, dass die dann eben dort auch verweilen, also sprich in den Schützenhäusern dann von mir aus verweilen, aber nicht mitgegeben werden nach Hause. Das wäre zum Beispiel eine Herangehensweise, die man hier über die man hier nachdenken müsste.
Also jetzt mit Blick auf diese ganzen Punkte, die Sie angesprochen haben, was ist denn Ihr Eindruck über die bisherige Arbeit des Ausschusses in den letzten Wochen und Monaten? Kommt man da einer Antwort auf diese ganzen Fragen und nach Aufklärung und der Lückenhaftigkeit näher?
Ja, also die Haltung des Innenministeriums bzw. des Innenministers bisher war, wir haben das ja auch schon mehrfach versucht, im Innenausschuss so ein bisschen aufzuklären, und die Haltung des Innenministers war bisher immer eher eben nur häppchenweise ein bisschen Information rausgeben, wenn es schon an der Öffentlichkeit war, auch durch Angehörige eben und durch Reporter aufgedeckt war, dann haben wir die Information vom Innenminister auch bekommen. So, also eigentlich Informationen, die schon in der Öffentlichkeit waren. Und die Haltung des Innenministers war eigentlich immer eher so vertuschen und so wenig wie möglich aufklären. Wir werden sehen, wir werden unser Bestes geben, dass wir in diesem Untersuchungsausschuss wirklich, also dass wir alles aufgeklärt bekommen. Das wäre ein bisschen utopisch, aber zumindest der Wahrheit um einiges näher kommen, zumindest einiges an Fragen eben, eine Antwort auf einige der Fragen bekommen. Bisher kann man jetzt nicht wirklich viel über die Arbeit des Untersuchungsausschusses in dem Sinne sagen, weil wir ja jetzt noch keine Zeugen, also außer jetzt den Angehörigen, drei Angehörige, keine Zeugen da hatten. Es wird sich zeigen. Also das kann man jetzt vielleicht eben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz so gut beurteilen, denke ich. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
Was ist denn das Konkrete, was jetzt dieser Untersuchungsausschuss erreichen kann in Bezug auf die von Ihnen ja dargestellten Formen des Behördenversagens hier, die stattgefunden haben? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, konkret aktiv zu werden?
Also zum einen hatten wir jetzt, wie gesagt, drei Angehörige als Zeugen vernommen. Und allein schon anhand dieser drei Aussagen wurde klar, dass ein massives Behördenversagen darin jetzt liegt, dass im Umgang mit den Angehörigen, wie mit den Menschen da umgegangen wurde in dieser Tatnacht, die nach ihren Angehörigen und nach den Opfern gesucht haben, wie man da an die Sache herangegangen ist, also ohne jegliche Krisenintervention, keine medizinische Versorgung, keine psychosoziale Versorgung. Die Menschen wurden quasi so auf sich alleine gestellt von Anfang an und mussten sich selber informieren, ob jetzt die ihre Angehörigen unter den Toten sind, ob sie verletzt sind, in welchem Krankenhaus sie sind. Also da war schon eine desolate Herangehensweise an die Sache. Das hat sich jetzt schon nach den ersten drei Aussagen eigentlich schon erhärtet. Und da muss man jetzt mal der Sache nachgehen und gucken. Es gibt Regeln, hat man sich da an die Regeln gehalten? In solchen Katastrophensituationen, sage ich mal, gibt es Regeln. Es muss ein Kriseninterventionsteam vor Ort sein. Die Menschen müssen vernünftig seelsorgerisch und psychiatrisch, psychisch versorgt werden. So wie es aussieht, wurde da eben sehr, sehr fahrlässig, will ich es jetzt mal nennen, gehandelt. Und jetzt muss man eben gucken, was wurde versäumt, aber auch, was muss es Neues geben? Was muss nochmal neu eingerichtet werden, damit eben sowas in Zukunft nicht passiert? Genauso ist es natürlich mit dem erstarkenden Rechtsradikalismus, auch innerhalb der Polizei. Was ja jetzt auch nochmal eine ganz große Frage, die im Raum steht, ist, dass 13 der rechten Chatgruppenteilnehmer der Frankfurter SEK an dem Abend in der Nacht im Einsatz waren. Das ist jetzt auch nochmal so eine große Frage. Hat es vielleicht einen Zusammenhang, sage ich jetzt mal, dass man über 4 Stunden gebraucht hat, bis das Täterhaus betreten wurde von der SEK? Dieser Frage muss man nochmal nachgehen und in diesem Zusammenhang dann natürlich die rechten Strukturen innerhalb der Polizei und letztendlich an Konsequenzen, was können Menschen, die von Rassismus betroffen sind und auch im Polizeiapparat von Rassismus betroffen sind, wie können die sich wehren? Und da sagen wir ja schon lange, wir brauchen eine unabhängige Beschwerdestelle für eben Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und vor allem brauchen wir eine unabhängige Ermittlung eben auch in diesen Fällen. Wir wissen, dass ein minimaler Anteil von denen, die bei bei den Staatsanwaltschaften bundesweit eingehen an Beschwerden über rassistische Behandlung in Behörden und speziell innerhalb der Polizei, dass da die Verfahren nicht weiter verfolgt werden, eingestellt werden. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Polizisten gegen sich selber quasi ermitteln müssen oder sollen. Das ist auch kein haltbarer Zustand. Den muss man eben auch mit in Form von, dass man eben unabhängige Beschwerdestellen aber auch unabhängige Ermittlungen einfach einleitet, dem ebenso Abhilfe schafft.